die Presse.
Die Nationalratswahl ist geschlagen und die erste Hochrechnung von ORF und APA lag bereits um kurz nach 17 Uhr vor und sie zeigt ein historisch einmaliges Ergebnis. Die FPÖ liegt mit 29,1% erstmals klar auf Platz 1.
Die Wahllokale in Österreich haben geschlossen und möglicherweise erwartet uns jetzt gleich eine ganz neue politische Landschaft in Österreich, wie wir sie nicht kennen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe unseres Podcasts Was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und ich bespreche diese erste Hochrechnung jetzt mit Florian Asamer, dem Chefredakteur der Presse. Dazu muss man vorweg aber eines sagen, die Zahlen sind immer noch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Sie liegen bei einer Schwankungsbreite von 2% nach oben und unten. Da kann sich also im Lauf des Abends doch noch einiges ändern. Florian, es ist tatsächlich passiert, wovon wir eigentlich seit eineinhalb Jahren oder mehr geredet haben. Und wenn wir die Umfragen uns angeschaut haben, die FPÖ ist wirklich Erste geworden. Kann man da eigentlich überrascht sein?
Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht. Ich habe einfach damit gerechnet, dass die Abstände geringer sind. Und ich meine, wir haben jetzt 17.40 Uhr ungefähr. Das heißt, es kann sich im Verlauf des Abends nur verschieben. Es ist traditionell so, dass wenn es mehr Richtung Ballungsräume geht, wenn es mehr Richtung Briefwahl geht, dass sich das Ergebnis dann meistens noch einmal von der FPÖ ein bisschen weg verschiebt. Aber der Abstand jetzt mit diesen 29% ist schon recht groß. Und bei Schwankungsbreiten ist es selten so, dass quasi beides extrem in die andere Richtung schwankt. Und deswegen ist, glaube ich, klar, dass die FPÖ Erster sein wird. Und auch relativ klar, dass es das beste Ergebnis ihrer Geschichte sein wird, ja.
Das ist ja dann doch erstaunlich, weil wir stehen immerhin 5 Jahre nach Ibiza, als damals der große Skandal war. Jetzt haben sie nach dem jetzigen Stand plus 13% gemacht. Und wie du gerade gesagt hast, vermutlich das beste Ergebnis in ihrer Geschichte. All das ist schon einigermaßen erstaunlich, dass die FPÖ sich da so entwickeln konnte. Wir wissen natürlich Corona und so weiter. Aber ist das die Stärke der FPÖ und der Nachrichtenlage oder auch die Schwäche von ÖVP und SPÖ?
Es ist ein Mix aus alledem, aber ich glaube, man muss an der Stelle, egal ob einem das jetzt passt oder nicht, einfach einmal festhalten, dass Herbert Kickl es geschafft hat, diese Nummer 1 Position zu erreichen. Und das ist ein politisch-historischer Schritt. Die Ausgangsposition, wo die FPÖ gestartet ist, unter Jörg Haider, ist sozusagen bekannt. Und in all diesen Jahren mit all den Rückschlägen, egal ob das jetzt Knittelfeld, Ibiza war oder immer wieder dazwischen Krisen, hat die FPÖ einfach über die Zeit hinweg geschafft, sich diesen ersten Platz zu erarbeiten. Und das kann ihr niemand nehmen am heutigen Tag.
Es kann ja niemand nehmen, aber ich habe jetzt nur, es wissen glaube ich auch die Hörerinnen und Hörer, dass jetzt hier der Zeitpunkt, zu dem wir jetzt aufnehmen, ist einer der unübersichtlichsten an so einem Wahlabend. Ich habe trotzdem mitbekommen, dass ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker circa 20 Minuten nach dieser ersten Hochrechnung gesagt hat, die ÖVP steht für Koalition mit FPÖ als Juniorpartner nicht zur Verfügung. Also sie haben das noch einmal bekräftigt. Das ist eine so klare Ansage, noch einmal. Wieso macht die ÖVP das jetzt?
Ich glaube, dass das eigentlich nicht überraschend ist. Ich glaube, es war von Anfang an klar, dass die Absage nicht mit dieser Kickl-FPÖ immer gemeint war, eigentlich als wir machen sicher nicht Herbert Kickl zum Kanzler. Und man muss jetzt aus strategischen Überlegungen sagen, was hätte die ÖVP davon? Also für die ÖVP wäre es dann interessant gewesen, wenn sie es geschafft hätte, durchs Hochwasser oder wie auch immer knapp auf 1 zu kommen, dann hätte sie diese Tür offen gehabt, dann hätte es auch für den Kickl, der sie immer festgelegt hat, dass er quasi als Erster unbedingt Kanzler werden will, gab es für die Nummer 2 keine großen Festlegungen. Ich halte das eigentlich auch, ich glaube, dass diese Tür eher zu ist.
Das heißt also, diese Theorie, die es ja jetzt auch die Tage vor der Wahl gab, nur wenn die ÖVP Zweiter ist, verhindert man ein Blau-Schwarz, ist da vielleicht... Steckt da drinnen?
Ich glaube, dass das schwierig ist und ich glaube vor allem auch, dass man jetzt schon sagen muss, ich meine, bei der ÖVP, das ist eh oft analysiert worden, dadurch, dass die EU-Wahl so schlecht ausgegangen ist, ist man jetzt von einem anderen Niveau ausgegangen. Aber wir reden von 11 Prozentpunkten minus. Ich meine, das ist eine krachende Niederlage und auch wenn man sie jetzt natürlich auch Richtung SPÖ stark orientiert, weil die nur Dritter worden sind, weil die Ansage von Babler ja auch in die Richtung gegangen ist, er holt die Mehrheit, ja, ist es einfach ein Riesenabsturz auch der ÖVP. Allerdings steht sie einfach trotzdem strategisch nicht so schlecht da, weil ich habe jetzt gerade nachgeschaut, in der Mandatsmehrheit ging es sich sogar hauchdünn im Moment, ja, eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP, SPÖ ohne dritten Partner aus, wobei das ist ein halbes Mandat abgesichert, aber trotzdem, ja, die Ausgangssituation ist nicht so schlecht dafür, was es für ein Desaster ist.
Nach derzeitigem Stand ginge sich diese Koalition Schwarz-Rot aus mit 92 Mandaten, aber das ist eben jetzt genau das, da könnte es sein, durch die Schwankungsbreite, dass sich da dann doch noch was verändert und das nicht ausgeht. Bei der SPÖ, jetzt hast du gerade gesagt, zu Recht, die ÖVP ist mit 11,1% ein Desaster, aber man muss auch sagen, die SPÖ hat, soweit ich das jetzt schnell nachgeschaut habe, das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte unter Andreas Babler.
Sie hat das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte und vor allem, man muss sie vor Augen halten, was jetzt in den letzten beiden Jahren der Vorlauf war. Also man hat Pamela Rendi-Wagner, die vor 2 Jahren ja sogar kurz in den Umfragen geführt hat, in einem ziemlich beispiellosen Akt abmontiert. Ja. Dann gab es diesen Hahnenkampf zwischen Doskozil und Babler und das alles hat jetzt darin gemündet, dass das Ergebnis noch einmal schlechter ist, als das Ergebnis, das Rendi-Wagner zuletzt eingefahren hat. Und noch einmal, ich glaube, man muss den Andreas Babler auch an dem messen, was er angekündigt hat. Er hat ausdrücklich beim Parteitag gesagt, er will Nummer 1 werden und er traut sich zu, er kann das, die SPÖ wieder zur stärksten Kraft in Österreich zu machen. Und da ist er einfach spektakulär gescheitert, da kann man sagen, was man will.
Das Rennen um Platz 4 finde ich eigentlich besonders spannend, dass das so noch nicht entschieden ist, weil sich Grün und Neos so ungefähr bei 8,6, 8,8% derzeit beide einpendeln. Was sagt uns das, dass die beiden so nah sind, wo sie ja dann doch auch für andere Dinge stehen?
Ich finde, es sagt einem vor allem, dass eigentlich außer der FPÖ alle wirklich verloren haben. Also es wird sich für die Neos überhaupt nicht gut anfühlen, die kurz das Gefühl gehabt haben, okay, sie kommen über die 10%-Marke. Wenn es jetzt, so wie es ausschaut, vor den Grünen zu liegen kommen, dann sind es immerhin Vierter. Aber das ist, wie man so sagt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und für die Grünen muss es auch ganz schlimm anfühlen. Jetzt haben sie 5 Jahre lang in der Regierung durchgedient und das ist jetzt irgendwie der Lohn von dem Ganzen. Also es, und die Kleinparteien sind alle nicht reingekommen. Also unterm Strich muss man wirklich sagen, es gibt einen klaren Sieger an dem Abend, das ist die FPÖ. Und alle anderen sind...
Du hast das in deinem Leitartikel für den Montag in der Erstversion, wer weiß, ob wir den nochmal ändern müssen,
ja, oh mein Gott,
wegen Schwankungsbreiten und so, aber hast du geschrieben, für die Kleinparteien ist kein Platz im Parlament. Worauf führst du das zurück? Auch wieder nur auf den Erfolg der
FPÖ? Ist diese Theorie mit dem Fallbeil, also immer dann, wenn es besonders eng wird an der Spitze und wenn es um so grundsätzliche Fragen geht, dann haben viele Wählerinnen und Wähler nicht das Gefühl, dass sie mit ihren Stimmen experimentieren können, sondern sich sozusagen entscheiden müssen. Und das hat also für die Kleinparteien gegolten, wobei man jetzt auch sagen muss, die Bierpartei, das war halt ein Phänomen im Präsidentschaftswahlkampf, der auch nicht so war wie immer, weil es ja mangels Kandidaten von Neos in dem Fall, von SPÖ, also sozusagen viel freie Fläche gegeben hat, ja, die es sonst in der Form nicht gibt, ja. Und die KPÖ dürfte ein lokales Phänomen sein, was auch nicht ganz unlogisch ist, weil man hat ja immer hervorgehoben, dass der KPÖ-Erfolg in Graz und in Salzburg-Stadt so ein Kümmerkommunismus ist. Und ich meine, kümmern kann man sich auf Bundesebene halt schwer. Mhm. Also insofern.
Jetzt hat der ORF-Moderator Tarek Leitner um die Hochrechnung herum, die erste um 17 Uhr gesagt, möglicherweise erwartet uns jetzt eine ganz neue politische Landschaft. Hat er da mit dieser Einschätzung recht gehabt oder findest du das ein bisschen überzogen?
Ja, also ich finde, dass die FPÖ Erster ist, ist einfach ein Rieseneinschnitt. Was es innenpolitisch heißt, das können wir jetzt noch nicht so genau sagen. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Aber jetzt von außen betrachtet ist Österreich einfach ein Land und Österreich mit seiner Geschichte, ja, wo die Rechtspopulisten mit starken Akzenten Richtung, sagen wir mal, wenig Abgrenzung zu rechtsextremen Positionen stimmenstärkste Partei geworden sind. Und auch wenn es 75% rund sozusagen gegen die FPÖ gibt, und ich meine, so kann man das immer argumentieren, weil ja alle anderen Parteien eigentlich eine Zusammenarbeit mit dieser FPÖ, was immer das ist, ausgeschlossen haben, bleibt es trotzdem stehen und das ist sicher kein Ruhmesblatt für Österreich.
Ja, vor allem ist es 48 Stunden nachdem wieder so ein Inzident passiert ist, wie mit diesen SS-Liedern, die an einem Grab gesungen werden von einem hochrangigen Burschenschafter, zeigt sich halt immer wieder dann auch die Seiten der FPÖ, wie du es gerade gesagt hast,
ja,
die sich nicht scheut vor
rechtsextremen. Genau, also das sowieso, aber es geht ja auch jetzt sozusagen bei den klaren politischen Positionen, die sozusagen mehr im Jetzt ankern, Kickl hat. Und das, glaube ich, kann man nicht kleinreden. Einfach ganz klar gesagt, es ist ihm relativ wurscht, wie die Rechtslage rund um Asyl und so weiter ist. Er würde einfach in Verantwortung das nicht machen, egal wie die Regeln sind. Das ist das eine. Und das Zweite, was mich fast noch mehr schockiert hat oder gleich schockiert hat, ist, dass er zum Beispiel gesagt hat, er würde die Ukraine-Hilfe sofort einstellen. Also das sind einfach Positionen, die mit dem Konsens nicht nur in Österreich, sondern auch in der EU nicht vereinbar sind. Und wenn so eine Partei in Österreich die stärkste Kraft wird, wird das auch was mit dem Land machen.
Und wir sind jetzt 25 Jahre nach dem letzten Mal, wo die FPÖ gut abgeschnitten hat, damals noch nicht stärkste Kraft war, aber doch auch so stark zugelegt hat, dass wir jetzt quasi 25 Jahre später, nehme ich mal an, in den nächsten Stunden auch ganz stark diese Spiegelung des Auslands sehen werden, wie sie darauf reagieren, oder?
Ich nehme an, ja. Mhm. Wobei man jetzt auch sagen muss, es gab jetzt fast 1,5 Jahre lang Vorlauf für das Ergebnis und deswegen ist es ja auch nicht so, dass es nicht erwartet worden ist. Also es ist im Prinzip das, was sich jetzt sehr lange abgezeichnet hat, jetzt eingetreten und ja, jetzt müssen wir mit dem Ergebnis umgehen.
Lieber Florian, danke für die erste Einschätzung.
Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, wir berichten ja bereits seit 13 Uhr live über alles, was an diesem Wahlsonntag wichtig ist und tun das natürlich auch weiterhin im Lauf des ganzen Abends bis spät in die Nacht. Sie können uns also lesen und weiterverfolgen auf unserer Webseite und in unserer App im Live-Ticker. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Außerdem sendet mein Kollege Gernot Rohrhofer aus dem Parlament. Er interviewt dort Gäste aus der Politik und Experten aus der Redaktion der Presse. Seine Video-Interviews finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite und in unserem Live-Ticker. Ja, und morgen Vormittag hören Sie auch hier im Podcast-Kanal ein Update. Wir wünschen noch einen spannenden Wahlabend. Machen Sie es gut.